im Moment ist alles so schnell gegangen und irgendwie habe es gar nicht so gecheckt. Und im Nachhinein merke ich, oh, mir ist ein Leben gestohlen worden, eine Art. Mhm. Es wird natürlich alles medizinisch korrekt, sachlich, fachlich betitelt, aber für dich hinterlässt es einfach einen Schmerz. Also es war für mich gewesen, wie mir jemand würde ein Messer in den Bauch rammen, um mein Leben rauszunehmen, also das Leben von diesem Kind, und irgendwo an eine Wand klatschen. So habe ich mich gefühlt.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Das Vis-à-vis macht auch Ferien. Wir sind in der Sommerpause. Am 22. August gibt es eine neue Folge und in der Zwischenzeit haben wir euch die Folgen nochmal rausgesucht, die uns am besten gefallen haben oder die bei euch sehr gut angekommen sind. Ein Best-of Vis-à-vis sozusagen. Und heute mit der Geschichte von Deborah Menzi. Eine Frau, die mich beeindruckt durch ihre Präsenz. Sie hat so ein sicheres Auftreten, irgendwie ruht sie in sich. Sie weiss, wer sie ist. Und gleich hat sie das Gespräch einiges gekostet, das hat man ihr angemerkt. Ganz ehrlich, auch für mich war das ganz eine spezielle Vis-à-vis-Folge. Debbie redet nämlich über ein Thema, das mich auch betrifft. Schon mehrere Mal hat sie erlebt, wie ein Baby bei ihr im Bauch stirbt. Mehrere Mal erlebt sie eine Fehlgeburt. Und das ist nicht einfach passiert und vorbei. Debbie Menzi steckt da immer noch mitten drin und mich hat es berührt, wie sie immer wieder Mut fasst und vor allem auch Mut wettmachen. Schön, sind ihr dabei. Ich bin Ruth Stutz. Und ich freue mich mega, Debbie, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Ruth. Ich freue mich auch, da zu sein.
Du hast mich wirklich beeindruckt. Wir haben Sprachnachrichten hin und her geschickt, ja. Und nicht telefoniert oder so, aber hey, nur schon die Sprachnachrichten. Ich habe gefunden, wir könnten da die Rollen wechseln, weißt, oder die Zeiten wechseln. Und du könntest jetzt auch das Gespräch führen. Das wäre, glaube ich, kein Problem für dich. Du hast so eine gute Art, wie du redest.
Danke.
Ist das auch noch etwas, was ich mir vorstellen kann, weißt du, im Radio arbeiten?
Hey, ja, es ist lustig. Ich bin im Konfirmationslager mit irgendwie 15. Haben wir können das Schweizer Fernsehen anschauen. Mhm. Und ich habe ihnen so viele Fragen gestellt, wie es mich so interessiert hat. Und ich finde es auch spannend, auch das ganze Auftreten, Theater, Kreativität. Und der hat dann damals gesagt, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Und mit dem Schweizer Fernsehen habe ich nichts zu tun, aber in anderen Formaten darf ich vor Menschen stehen und mache das mega gerne.
Ja, was machst denn du so?
Ich bin in unserer Kirche, mache ich Moderation zwischendurch.
Und das also wirklich vor vielen Leuten, gell? Also wo du auch Gespräche führst oder die Leute begrüßt und so, das braucht schon noch Mut.
Ja, also online braucht es für mich weniger Mut, aber mehr, also wenn du es für ein Online-Publikum machst, dann braucht es mehr Präsenz, was braucht das Publikum jetzt, das daheim hockt. Und vor Ort, logisch, wenn so viele Menschen vor dir siehst, ich bin immer nervös. Ja. Mhm. Und wenn ich dann mal da oben stehe, dann ist es gut. Aber vorher, ich zittere und ja, genau.
Eben, du wirkst selbstsicher, weißt du, auf eine mega gute Art. Also man merkt, du hast Selbstvertrauen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil in deiner Kindheit hast du Mobbing erlebt. Was ist da genau passiert?
Ja, ich würde sagen, ich war eigentlich mega ein fröhliches Mädchen gewesen, so voll Leichtigkeit und kreativ und na.
Pippi Langstrumpf.
Ja, genau. Und dann bin ich in der Schule irgendwie immer wieder angeguckt und habe immer wieder erfahren, also so, ich glaube in der Primar und vor allem in der Mittelstufe ist mir das auch in verschiedenen Schulsettings, sage ich mal, widerfahren, dass Menschen ganz schlimme Sachen über mich gesagt haben. Also mir ins Gesicht, was hintenrum, weiss man dann nämlich nicht. Oder ich habe erlebt, dass in der Klasse zum Beispiel haben 5 Mädels eine Girlband gebildet. Und es ist so darum gegangen, ist Debbie auch dabei oder ist sie nicht dabei? Nein, sie ist nicht dabei. Also sie ist zu wenig cool, was auch immer. Und das hat mich extrem verunsichert. Genau, ich hatte dort noch eine Freundin, wo ich das so erlebt habe. Das hat sie sicher auch nicht bewusst gemacht, aber ich bin immer die Zweite. Sie hat eine andere Freundin, die fragt sie zuerst zum Spielen. Und wenn die nicht kann, dann bin ich wie zweite Priorität. Und das hat sich stark in meine Identität verankert. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Meine Eltern haben mich zum Beispiel dann immer wollen an ein Camp einladen, anmelden. Und ich habe gesagt, nein, nein, um Gottes Willen nicht. Mit so vielen fremden Menschen, wo ich wahrscheinlich wieder abgelehnt werde, das halte ich nicht aus. Ich habe mich immer gewehrt und bin immer schücher geworden und zurückgezogen. Ein graues Müsli, damit wir mir möglichst wenig Angriffsfläche bieten.
Dabei wärst du eigentlich mega ein Beziehungsmensch, oder?
Total, total. Das habe ich dann verloren.
Bist du einsam geworden? So?
Ich war einsam gewesen. Also vor allem mit Oberstufe habe ich recht darunter gelitten, fast keine Freunde zu haben. Und das hat so weit geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ja, würde es überhaupt jemand merken, wenn ich nicht da wäre? Oder würde es einen Unterschied machen? Was hat mein Leben da für einen Sinn?
Schon mega heftig, he? Also es ist richtig tief gegangen.
Ja.
Und für viele ist es so, also ich kenne das auch von Leuten, die ich kenne, weißt, dass das so mega prägend ist fürs Leben, dass das dann so wirklich später auch immer noch merkst. Ich finde jetzt bei dir überhaupt nicht, wie ist das gegangen? Weißt, wie ist denn der Turnaround gekommen?
Also es ist schon so, dass das Gedanken sind, die zwischendurch in meinen Kopf dringen, sage ich mal. Aber der Turnaround war eigentlich so ungefähr eben mit 15, 16. Da habe ich gesagt, weil ich bin gläubig aufgewachsen. Aber ich habe dann so gesagt, schau Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich mir zeigen, weil sonst können wir da einen Schlussstrich ziehen. Und dann habe ich ihn für mich, sage ich mal, ganz lebendig erlebt, wie er mir antwortet auf meine Gebete, wie er mich tröstet. Ich habe eine Liebe gespürt, die ich nicht kann physisch erklären. Und ich bin dann in eine Jugendgruppe, eine Jugendkirche gekommen, wo ich völlig herzlich aufgenommen worden bin, wo ich angenommen bin, wie ich bin. Das habe ich nicht gekannt, also so unter meinesgleichen, natürlich von den Eltern schon. Ich habe plötzlich Freunde gefunden. Und ich habe einfach sein, wie ich bin, und die haben mich lässig gefunden, wie ich bin. Und es haben ganz viele Leute an mich geglaubt. Ich habe es immer wieder erlebt, dass jemand mir eine Möglichkeit gegeben hat, jetzt in dieser Jugendkirche, ob es war, Theater spielen, oder eben mal etwas erzählen auf der Bühne, oder Verantwortung mir übertragen hat für irgendeinen Bereich. Und ich habe gedacht, was? Wieso denken die, dass ich das kann?
Sie haben etwas in dir gesehen, oder?
Sie haben etwas in mir gesehen und ich habe die Welt nicht verstanden. Wieso? Und wie auch dort hat sich mein Gottesbild gewandelt, weil ich gemerkt habe, so sieht mich Gott, der sieht viel mehr in mir, als ich in mir sehe, weil halt Kinder schlechte Sachen über mich gesagt haben. Und dort konnte ich völlig aufblühen. Und dann nachher in der DMS, Diplom-Mittelschule, hat es damals gegeben, ich war Klassensprecherin, ich habe so viele Leute kennt im Haus, ich habe alle vernetzt und connected und war in der Band und Theater und ich habe so viele Sachen gemacht. Und es wäre wie früher nicht denkbar gewesen, dass ich plötzlich so aus mir rauskomme.
Ich finde das so cool, dass das möglich ist, oder? Dass so eine Änderung passieren kann, eigentlich in diesen jungen Jahren, oder? Mega schön.
Ja.
Wo dich so nachhaltig geprägt hat, oder?
Bin ich auch sehr dankbar dafür.
Ja, das glaube ich. Mega schön. Also, die kleine Debbie von früher, was würde sie echt denken über die Debbie von heute?
Sie würde wahrscheinlich nicht glauben, dass das die gleiche ist. Ja. Und das ist manchmal, das würde ich ihr auch sagen. Ja, so. Auch wenn du mal durch eine schwierige Zeit gehst, gib nicht auf. Es gibt Hoffnung. Ja.
Schön. Und das Thema Einsamkeit, gleich, das hätte ich später schon noch mal ein bisschen, ist wieder eigentlich aufgekommen, oder? Also, du hast viele Freundinnen gehabt, du bist eben mega connected gewesen, WG war auch mega coole Zeit gewesen, und gleich eben so in den 20er, gell, so ein bisschen das die Sehnsucht nach einem Mann.
Ja.
Und das Einsamsein, das sei nicht geklappt. Das ist dann auch wieder gekommen.
Ja. Ich sage mal auch, in einer Zeit, wo Nadis noch Freundinnen und Freunde um dich herum ihren Partner findet und du noch am Warten bist, das ist so ein bisschen, irgendwie, wie gesagt, ich habe Freunde gehabt, ich hab mein Leben ausgefüllt und gleich hast du da so halt eine Sehnsucht, die nicht gestillt ist. Und ich merke, dass es zieht sich durch mein Leben durch. Ich kann mich immer entscheiden, setze ich den Fokus jetzt nur auf das Problem oder versuche ich, wie das Beste daraus zu machen. Das ist immer mein Ansatz. Ich habe mich mega engagiert. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, wo ich gerne eben Pflegefachfrau bin, habe dort drauf gearbeitet. Ich habe mich sehr engagiert für Jugendliche über 10 Jahre und mehr, in dem Jugendgottesdienst, in Camps, Jugendliche begleitet. Das hat mir so viel Freude gemacht. Ich habe mega gerne Abenteuer. Ich liebe es, etwas zu erleben. Ich bin ein Afrika-Fan. Mhm. Ich war schon 5-mal zu Afrika gewesen, bis zu 3 Monate am Stück. Und im Dschungel und auf Safari und an Orten, wo ich denke, wie komme ich da hin? Ich war mal in einem Camp mit 2000 Jugendlichen und ich war die einzige weiße Person für
wirklich?
Eine Woche.
Gibt's
ohne
keinen
Strom, ohne warmes Wasser. Und ich dachte, was mache ich da?
Und gleich liebst du es, so in Extremsituationen.
Ja, genau. Ja, Hassliebe.
Ja, genau.
Ja, nein, es ist super.
Du lässt dich auch gerne herausfordern, in dem Fall.
Mega. Mhm. Mega. Und das ist, ich glaube, wir gehen alle durch schwierige Zeiten und wenn man sich wenn man das Beste daraus macht, hat man halt mehr davon, auch wenn es schwierig ist. Mhm. Das ist so mein Ansatz. Und das hat mir das Warten auf einen Mann erleichtert.
Er ist ja dann gleich noch auftaucht, oder?
Ja,
der Mr.
Ja.
Right. Wie lange ist er schon in deinem Leben?
Jetzt fragst du mich, wir sind glaube ich etwa 8 Jahre zusammen, oder jetzt?
Ja.
Ja. Wir haben uns vorher gekannt, auch aus dem Jugendgottesdienst. Und ich hätte nie gedacht, also er wäre für mich nie in Frage gekommen. Mhm. Und heute denke ich, ach, wie blind bin ich gewesen. Er ist so ein toller Mann und ich bin so beschenkt, dass ich ihn habe.
Du hast mega Freude. Also ja. Das ist eine erfüllende Sache, in dem Fall wurde in deinem Leben.
Total, ja. Aber es war auch nicht immer einfach gewesen. Das erste Ehejahr zum Beispiel war mega schwierig gewesen, auch sich so zu finden. Also es hat verschiedene Faktoren gehabt, die es schwierig gemacht haben, aber sich zu finden, wie streitet man, wie findet man wie zusammen einen Weg oder auch, ich wollte alles ausdiskutieren, er hat mehr Zeit gebraucht.
Kenne ich sehr gut. Genau, wie man da unterschiedlich ist, merkt man plötzlich, oder? Vorher hat man das Gefühl, hey, wir sind so seelenverwandt. Und dann plötzlich, also bei uns ist es so, merkst du, huch, ist ein ganz anderer Mensch.
Ja, und es braucht Zeit, es braucht viel Gespräch, es braucht viel Raum und Akzeptanz, dass jeder einfach anders ist und ich gehe meine Schritte. Ich kann wie das Gegenüber nicht ändern, ich kann nur mich ändern und dort dran einen Schritt nach dem anderen probieren, aufeinander zuzugehen. Mhm. Und unterdessen haben wir vieles, was am Anfang natürlich schwierig war, ist jetzt wie, also nicht mehr so Thema, natürlich noch Thema. Manchmal nervt man sich über die Reaktion des anderen oder ich nerv mich, wenn ich länger warte auf eine Konfliktlösung, aber da lerne ich geduldig sein.
Ich finde es so spannend, ein bisschen über deinen Beruf zu hören. Es ist nämlich recht herausfordernd, was du machst, finde ich. Du bist Pflegefachfrau, wirklich aus Leidenschaft, kann man sagen, und du arbeitest auf der Onkologie.
Ja, es hat mir, also ich habe seit irgendwie der 5. Klasse oder so, wollte ich Pflegefachfrau werden.
Das sicher.
Es hat mich nie gestört, Krankheiten oder sag mal, die Schwierigkeiten, die der Job mit sich bringt, wo andere sagen, ich könnte das nie.
Ja, genau. Oder auch die Verantwortung. Ja.
Die Verantwortung finde ich auch genau spannend. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und ich finde es so spannend. Oder ich habe einen Ort gesucht innerhalb von der Pflege, wo man den Menschen ganzheitlich betreut und nicht nur den Körper. Ich habe es zum Beispiel auf der Chirurgie dann halt sehr einseitig erlebt. Ein Abhandeln von den Menschen. Und jetzt auf der Onkologie mit Krebserkrankten, das ist ganz ein anderes Arbeiten, weil die sind in einer akuten Krise. Also die allermeisten von ihnen, die sind stark belastet. Logisch, jeder geht anders damit um, aber und nicht jeder Krebs hat die gleiche Prognose, logischerweise. Aber es geht einem grundsätzlich als Eingemachte. Und wenn man die Therapie macht und auch gute Prognosen hat, das kostet einem etwas. Es ist ein Marathon, wo der Körper laufen muss. Und ich liebe es, die Leute darin zu begleiten. Ich finde es extrem spannend. Auch eben die Seiten im Leben vom Leid, von der Not, von den Herausforderungen. Es gehört einfach auch dazu zum Leben. Und ich will wie ein Teil sein dort drin. Was heisst das? Ich erlebe viel Gespräche mit diesen Menschen und versuche, ich glaube, mein grösstes Instrument ist der Empathie. Ich versuche, auf jeden Patienten einzugehen, ihn ein bisschen kennenlernen, also gut, das möglich ist, in dieser kurzen Zeit ihm Fragen zu stellen und wie auf seine Art einzugehen. Sagen wir mal, einer ist mega lustig und macht immer Sprüche, dann merke ich, okay, dann mache ich auch Sprüche, ich versuche ihn abzuholen. Dann ist jemand, der mega skeptisch ist und dem ganzen Spital misstraut. Letztes Jahr musste ich jemanden eine pflegerische Handlung machen, einen Port anstechen. Der war so skeptisch und hat gefunden, wir machen das alle falsch, weil er hat so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich war mega nervös, aber gemerkt, ich versuche jetzt sein Vertrauen wieder zu gewinnen. Wie schaffe ich das? Mhm. Oder mal hatte ich einen Patienten, der war so hässig. Ich bin ins Zimmer und habe gefragt, ob wir etwas zusammen machen können. Und der hat mich nicht angeschrien, aber da ist so ein Schwall an Wut rausgekommen. Und er hat angefangen und ich habe gefunden, okay, ich reagiere jetzt nicht, ich bin einfach da und höre zu. Und er hat etwa 5 Minuten oder mehr, hat er eigentlich sein Leid geklagt. Mhm. Und ich habe nichts gesagt. Und am Schluss meint er, danke vielmals, das ist alles, was ich gebraucht habe.
Ja.
Einfach zuhören. Mhm.
Weil die Leute sind ja so in einer herausfordernden Situation, oder? Wenn du so mit dem Tod konfrontiert bist, dann kommt wahrscheinlich einfach alles. Da bist du voll real, oder? Wie willst du ihm sagen? Einfach, oder? Das ist sicher auch das.
Total. Also, es geht das Eingemachte. Mhm. Es hat mir mal eine in der Nacht um 4 Uhr geläutet und gesagt, ich möchte jetzt heimgehen, ich bin bereit zum Sterben. Mhm. Oder irgendwie ein Spruch, wenn ich morgen tot bin, mache die Tafel Schoki auf. Ich habe ein schönes Leben gehabt. Mhm. Also ganz spannend, wie die Leute mit dem umgehen. Und ja, ich glaube, wir sind so schnell im Reden. Und manchmal braucht es einfach ein offenes Ohr. Jemandem, der frisch eine Diagnose, ich sage mal, eine Sterbeprognose bekommen hat, auf der Schiffe-Seite, einfach neben dem Bett einen Moment sitzen bleiben und die Hand heben, während sie brüllen und das verarbeitet. Oder die Angehörigen, die auch so ein wichtiger Teil sind, bei jedem Erkrankten. Oder ich sage mal, man kann froh sein, wenn wir ein Angehörigennetz haben, weil gewisse haben das nicht und müssen das ganz alleine
tragen. Das erlebst du auch, wirklich Leute, die einsam sind.
Das erleben wir viel, ja. Und ein soziales Netz ist einfach, macht einen ganz grossen Unterschied im Umgang, das auch können verkraften, verarbeiten, getragen werden, unterstützt werden, praktisch, finanziell in so vielen Bereichen.
Ich finde es mega spannend, weil wir haben uns nicht wirklich gekannt. Mein Mann hat dich gekannt und darum sind wir auf Instagram befreundet gewesen. Und darum habe ich immer wieder die Posts gesehen. Du hast ab und zu mal einfach so ein Zitat gepostet von so irgendeinem Patient. Und ich habe das so beeindruckend gefunden, weil wir halten das irgendwie fast nicht aus, weißt? Wenn man so nicht auf dem schafft oder eben sich nicht in der Lage fühlt, irgendwie sich überhaupt mit dem Thema so auseinandersetzt, weil es macht ja etwas mit einem, oder? Und dann liest man so Aussagen und merkt, hey, du schaffst irgendwie den Gap zwischen dem nahe am Tod sein und gleich voll im Leben sein, weil das merke ich bei dir auch. Also du nimmst voll Anteil am Leben, du hast irgendwie nicht, nein, du bist voll präsent in dem Leben rein und gleich schaffst es du, den Tod auszuhalten, weißt? Wie schaffst du den Gap? Wie schaffst du das?
Es ist mir einfach so bewusst, dass beides dazugehört. Ich erlebe in unserer Gesellschaft so das Ausklammern vom Tod. Ich glaube, durch Corona ist wie noch mal ganz neu auf den Tisch gekommen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und ich kenne es halt aus meinem Berufsalltag, dass es jedes Leben endet tödlich. It's just the way it is, oder? Mhm. Und ja, das weiss nicht, das macht mir wie nicht so viel aus. Logisch ist es nochmal etwas ganz anderes, wenn es einem selber als Lebende geht oder wenn es deine eigenen Angehörigen betrifft. Aber ich merke,
Also kannst du nicht bedrückt aus deinem Alltag dann heim, so? Aus deinem Arbeitsalltag?
Gar nicht. Im Gegenteil, ich lerne von diesen Menschen, das Leben zu schätzen, dankbar zu sein für das, was ich kann, dankbar zu sein für meine Gesundheit. Und ich frage sie ganz bewusst, gerade auch die, wo ich merke, oh, die haben irgendwie einen guten Umgang damit, frage ich, was hilft ihnen, damit umzugehen? Was ist ihre Coping-Strategie? Mhm. Oder auch vielleicht jemand, wo ich merke, der ist verzweifelt, frage ich, ja, logisch, das ist immer auch unsere Aufgabe, abzuklären, was brauchen sie, was haben sie, was können wir dazu beitragen? Aber es zeigt mir ja, das Leben ist so kostbar, es ist so zerbrechlich. Und ich will wie jeden Moment geniessen, aber auch durch die schwierigen Momente durchgehen.
Mhm, es braucht wie auch das Schwierige, oder? Ja. Oder der Schmerz gehört einfach wieder dazu. Macht sich dankbarer in dem Fall.
Total, total. Mhm. Ich kann aber auch, ich glaube, das muss man lernen in diesem Job. Ich habe gerne meine Kleidung an.
Ja.
Meine weisse Arbeitskleidung, die ich dann kann abziehen nach der Schicht. Und mit dem lerne ich wie auch die Geschichten im Spital.
Ja.
Da kann ich mich sehr gut distanzieren. Und ich habe wie auch erlebt, jetzt, ich sage mal, gerade Junge, wir bilden viele Leute aus, die Mühe haben zum Teil. Und da sage ich immer wieder, schau, wenn du das wie nicht schaffst, die Spannung auszuhalten, ist das vielleicht auch nicht der richtige Ort für dich zum Arbeiten. Mhm. Und da gibt es noch so viele Nuancen, ich sage mal, zwischen wie viel Therapie machen wir noch, wie gross sind die Chancen, die Überlebenschancen, oder wo geht es einfach eher darum, die Zeit, wo die Menschen noch haben, möglichst viel Lebensqualität reinzubringen. Und da gibt es auch dann unterschiedliche Ansichten zwischen den Patienten, zwischen den Angehörigen, zwischen dem Behandlungsteam, im Behandlungsteam, zwischen Pflege und Ärzte.
Sicher, okay.
Und das auszuhalten, also einen Weg zu finden oder das auch zu akzeptieren, das ist, ja, das kostet einem etwas. Und wenn man das nicht kann, dann ist das wie nicht die richtige Abteilung. Dann gibt es vielleicht andere Abteilungen, wo weniger da, sagen wir mal, als eingemacht
gehen. Ja, genau. Du hast eben gesagt, das Leben schätzen lernen. Und das Leben schätzen lernen, das ist auch ein mega Thema in deinem aktuellen Lebensabschnitt. Ein mega wichtiger Punkt. Du und dein Mann, ihr habt ein Kind, einen kleinen Bub, mega herzig, und ihr seid eine mega schöne Familie. Das sieht alles immer so selbstverständlich aus, oder? Sieht schön aus. Und gleich ist es das überhaupt nicht, gell? Das hast du mega, erfahren.
Ja. Ja, wir haben uns beide immer Familie gewünscht. Haben auch keinen Gedanken daran gehabt, dass es nicht könnte klappen, weil er hat 4 Geschwister, ich 2. Gut, das sagt nicht viel über die eigenen Voraussetzungen aus, aber irgendwie sind wir davon ausgegangen, ja, das kommt gut.
Ja, genau.
Haben dann aber schmerzhaft gemerkt, dass das schwieriger ist, als das von außen immer so aussieht. Wir haben 3 Schwangerschaften gehabt, die alle in einer Fehlgeburt geendet haben, bevor wir den ESRA bekommen haben. Und seither habe ich wieder eine Schwangerschaft verloren.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Und das ist, ich sage mal, ja, mitunter die schwierigste Zeit von meinem Leben gewesen. Im Moment nicht mehr gleich schwer, aber ja, es ist hart, um das zu tragen. Du gehst rein in das Kapitel und ich finde es so bezeichnend, sobald du dich öffnest für neues Leben, kommt so eine Bandbreite eben von Leben und Tod, und da dazwischen kann noch so viel passieren und so viele Entscheidungen, die an dich herangetragen werden, wo du denkst, oh, ich will die gar nie fehlen.
Mhm.
Ich will gar nie mit dem konfrontiert werden, aber es ist da.
Mhm. Und es ist so der Horror, oder? Wenn du dann, also man hört ja eigentlich nicht viel von diesen Fehlgeburten, finde ich, obwohl es so viel vorkommt, oder? Ich habe jetzt gelesen, einmal ist gestanden, jede 3. Frau, dann jede 6. Frau oder schwangere Frau erlebt das. Es ist eigentlich unendlich viel und gleich ist es immer noch ein riesen Tabuthema, oder?
Mhm, leider, ja.
Ja, man weiss ja gar nicht, woher irgendwie, wenn man das erlebt, oder? Oder was erzählen. Also ich habe es selber erlebt.
Das tut mir so leid.
Ja, danke. Nein, es ist mega herausfordernd. Ich kann mega mitfühlen.
Mhm.
Erzähl mal, weißt, vielleicht kannst du uns mitnehmen für jemanden, der das nicht kennt. Weißt, wie ist das denn? Also, du freust dich an, wir haben einen positiven Schwangerschaftstest.
Mhm. Mhm.
Und dann?
Ja, und dann geht es weiter. Gell? Das ist ja bekannt, dass die ersten 3 Monate die kritischsten sind.
Ja.
Der grösste Teil von Kindern, die sterben in diesen 3 ersten Monaten. Und das ist auch der Grund, warum es so viel geheim halten. Das ist mir wie lange nicht so bewusst gewesen, bis zu der 13. Woche. Und dann fängst du an, du entwickelst Muttergefühl. Oder ich hatte Muttergefühl und höre das auch von vielen. Machst dir Gedanken, wie geht das weiter, wie ändert sich dein Leben?
Fangst du an ausrechnen, wenn kommt das Baby, oder
ja,
nicht?
Logisch. Ja, logisch. Was ist, wann können wir noch in die Ferien gehen? Oder was müssen wir vielleicht ändern oder die Planung? Was willst du ihm für einen Namen geben? Was bringt das alles mit sich? Und du trägst das so in dir, teilst es vielleicht mit engen Freunden, vielleicht auch nicht. Und freust dich. Also es ist, für mich war es eine unglaubliche Freude gewesen. Jedes Mal und gleichzeitig, oder ich muss vielleicht so sagen, das erste Mal ist so speziell gewesen, es ist recht schnell gegangen zwischen das Wissen, dass ich schwanger bin und dann eben bald nicht mehr. Ich hatte dann bald Blutungen gehabt und extrem starke Schmerzen. Wir sind dort in der Ferien gewesen und wo wir heimgekommen sind, sind wir gerade in Notfall und haben dann herausgefunden, es ist eine Eileiterschwangerschaft. Das heisst, dass die befruchtete Eizelle hat sich im Eileiter eingenistet. Das ist nicht überlebensfähig. Und wenn das wächst, würde das der Eileiter in dem Sinn wie sprengen. Mhm. Und es ist eine Notfallsituation für die Mutter. Und so bin ich operiert worden. Und im Moment ist alles so schnell gegangen und irgendwie hat es gar nicht so gecheckt. Und im Nachhinein merke ich, oh, mir ist ein Leben gestohlen worden, eine Art. Mhm. Es wird natürlich alles medizinisch korrekt, sachlich, fachlich betitelt, aber für dich hinterlässt es einfach einen Schmerz. Also es war für mich gewesen, wie mir jemand würde ein Messer in den Bauch rammen, um mein Leben rauszunehmen, also das Leben von diesem Kind, und irgendwo an eine Wand klatschen. So habe ich mich gefühlt. Und halt dann bei der nächsten Schwangerschaft ist so wieder die Freude, endlich hat es wieder geklappt und gleichzeitig eine Angst wird es dann heben.
Ja. Es nicht mehr geniessen können, gell?
Ja, irgendwie so das innere Bangen, wie kommt es? Mit wem teile ich das, mit wem nicht? Wie gehe ich beim Arbeiten damit um? Ich habe zu tun mit Chemotherapien verabreichen. Ich müsste eigentlich, sobald der Verdacht von der Schwangerschaft besteht, müsste ich mich von dem distanzieren. Aber so früh will ich es vielleicht nicht unbedingt gerade im Arbeitsumfeld mitteilen.
Nochmal ein Konflikt.
Und das auszuhalten, ach, das ist, es bringt auch so viele Themen mit sich. Gell? Es ist ja so ein häufiges Thema. So viele Frauen, wie du sagst, 4 bis 5 Frauen, jede 4. bis 5. Frau erlebt das und bei den meisten bleibt es auch bei einer. Und ich weiss von Frauen, die 2 hatten, wie ich 4 hatten, es gibt sogar noch mehr und ich denke mir, oh nein, wie haltest du das aus mit deinem Herz?
Dass du nicht so abstumpfst, oder irgendwie?
Ja, also es tut mir so weh für jede, die das erlebt. Und das passiert so häufig und ich glaube ganz oft, leiden die Frauen dann für sich allein im Stillen, wie ich das auch habe. Also logisch mit dem Mann oder mit denen, die noch einweh ist, aber es ist eine einsame Geschichte.
Manchmal wird es auch nicht so ernst genommen, oder hast du das nicht auch erlebt? Also es ist ja wie, man sieht noch nichts, man kann es nicht so fassen, vielleicht als jemand Aussenstehende, und dann, es wird auch nicht so, es ist nicht einfach zum Trauern, finde ich.
Es ist auch schwierig zu verstehen, wenn man das von außen, wenn man das nicht erlebt hat. Ich dachte, ja, eben, du hast das ja gar nicht gekannt, das Kind. Und das ist eben der Unterschied. Bei einem lebenden Mensch vermissest du das, was du gehabt hast. Und bei einer Fehlgeburt oder einer Totgeburt vermissest du das, was du nie hast mit dem Leben können zusammen erleben. Du vermisst es ganz anders. Und eben, du traurst. Ich denke gerade daran, Leute, die sagen, ja, aber es heisst ja wenigstens, du kannst schwanger werden, kannst dich auch freuen. Ja, rein sachlich, objektiv betrachtet, hast du völlig recht, aber es bringt mir in dem Moment nichts. Was ich brauche, ist jemand, der einfach da ist, der zulässt, der vielleicht fragt, können wir helfen, können wir etwas zu essen bringen, wie können wir euch unterstützen, der einfach miteinander durch den Scheiß durchgeht. Und nicht irgendwie, ja, die meisten, also Sprüche kann man einfach sein lassen.
Ja, was für Sprüche? Also weißt du, was sollte man nicht sagen oder was hättest du gern gehört?
Ich glaube, gerade bei jungen Perli kommt oft dann der Gedanke, wann gibt es bei denen Nachwuchs? Und frag das nicht.
Ja, genau, frag das einfach.
Frag nicht, wann ist es bei euch so weit oder wann ist es bei euch dran? Vielleicht sind sie ja schon lange am Probieren und haben noch keinen Erfolg gehabt oder eben eine Fehlgeburt erlebt. Und dann ist das extrem schwierig. Kann auch verletzend sein. Oder mir hat mal einer gesagt, gut, das ist dann ein bisschen extrem sehr unbeholfen. Hat mir sein Baby in die Hände gedrückt, das war kurz nach einer Fehlgeburt gewesen, und sagt, der ist im gleichen Alter wie ich, gesagt, da, kannst du mal ein bisschen üben, es wird langsam Zeit. Und ich hätte mir am liebsten meine Faust ins Gesicht hineingehauen. Ja. Und das war an einem Grillfest. Ich habe nicht gewusst, wie ich reagieren mit dem Baby auf dem Arm. Ich wäre am liebsten davon gerannt. Auch nur schon die Frage, mich hat mal eine Frau, eine junge Frau, sie ist etwa 8 Jahre jünger als ich, mit ihrem Baby vorne in der Trage gefragt, möchtet ihr auch Kind haben? Und ich habe mir richtig meine Tränen verdrücken. Also der Gedanke, ja, warum hat sie schon eins? Und ich warte immer noch. Oder auch bei denen, die schon eins haben. Ich kenne auch Derek, die haben mehrere Fehlgeburten nach dem ersten gehabt. Und dass sie die Frage gehört haben, ja, wann kommt denn bei uns zweite? Oder im Fall 2 Jahre wäre noch ein guter Abstand.
Mhm. Ja, ja, also, genau.
Das kann man sich einfach sparen.
Ja, genau.
Oder
ja,
wenn man ein Büchlein sieht bei einer Frau, die Frage nach der Schwangerschaft, ja, kann man auch sein lassen.
Kann man einfach sein lassen. Also einfach über anders reden, oder? Am besten, oder? Genau. Eben das hast du jetzt vorher gesagt, mit dem Vergleichen, das ist mir jetzt gerade hängen geblieben, oder? Das ist mega schwierig, weil rund um einen herum haben wir ja immer das Gefühl, ey, Kopf bei allen klappt es, warum bei uns nicht? Das ist mega schwierig.
Das ist mega schwierig.
Gell? Irgendwie dann wie sich mitfreuen, weiss nicht, ob man das überhaupt muss, aber es wäre ja schön, das wünscht man sich ja irgendwie für eine Freundin, aber hast du das auch schwierig erlebt?
Ja, eine von meinen besten Freundinnen ist kurz nachdem wir das erste verloren haben, schwanger geworden. Und sie war so happy gewesen. Sie hat mir das erzählt auf einer Wanderung. Und mir war so, kill mich. Also so, ich will nicht da sein, ich will das nicht hören, ich will am liebsten jetzt weg.
Ja, genau.
Es hat mich so viel gekostet. Also ich sage mal, rein objektiv, natürlich habe ich mich für sie gefreut und ihr das auch gewünscht. Und gleichzeitig hat das eine Eifersucht bei mir ausgelöst. Bei ihr klappt alles und bei mir klappt es nicht. Wieso? Und ich habe mich weit distanziert von ihr. Ein grosser Teil ihrer Schwangerschaft war wie so ein bisschen Funkstille gewesen von unserer Beziehung. Und sie hat das auch mega schön akzeptiert. Und ich habe wieder gemerkt, ein paar Monate nachdem ihr Kind ihr erstes da war, habe ich gewusst, ich will mich wie entschuldigen. Das hat mich auch wieder etwas gekostet. Aber wie gesagt, ich habe gerne Herausforderungen. Mhm. Weil ich habe wie das zwischen unsere Freundschaft gelegt und gemerkt, nein, sie ist mir eine wertvolle Person in meinem Leben. Und ich muss das aus der Welt schaffen. Und bin wieder auf sie zu und habe mich wie überwunden. Wie gemerkt, die Eifersucht oder das Vergleichen ist wie einfach die Sehnsucht im Herz nach einem Kind. Und
auch ein bisschen Schutz, nicht? Also weißt, immer wieder Schutz, das sehen, ja, oder? Dann, ja. Das tut so weh immer wieder, wahrscheinlich, ja, oder? Ja.
Also wir haben zeitweise in unserem Umfeld 7 Schwangere gleichzeitig gehabt.
Boah.
Und ich habe gefunden,
es langt.
Tschüss, ich gehe irgendwie auf Thailand leben oder auf Afrika. Und das ist auch ganz gesund und ganz gut, wenn man sich dem ein bisschen entzieht oder vielleicht mal nicht an eine Babyshower geht und es ist okay. Aber ich habe gemerkt, so ein bisschen on the long run möchte ich jetzt für die Freundschaft möchte ich wie nicht davon laufen. Und wenn du merkst, hey, es ist für mich so schwierig, immer mit diesen Familien konfrontiert zu sein, dann such dir ein paar Freunde, die kein Kind haben oder vielleicht auch kein Kind wollen, damit du auch andere Gesprächsthemen hast. Weil mit Familie kannst du wie das Kind nicht ausklammern. Ja.
Es geht immer ums Kind. Es ist wirklich so eine Elternkrankheit oder so, gell? Dass es geht immer um die Kinder.
Oder was mega schön ist, wenn eine Freundin sich mal Zeit genommen hat ohne Kind. Das habe ich extrem geschätzt, wenn sie wieder Aufwand auf sich genommen hat, mich allein zu sehen, jetzt gerade in dieser Zeit.
Mhm.
Ja. Das ist wieder auch eine neue Herausforderung im Leben. Zu akzeptieren, sie hat etwas, was ich nicht habe. Ich stehe an einem anderen Punkt. Ich habe wie auch den Lebensweg verglichen. Ja, die haben schon Familie, andere in meinem Alter haben schon 3 Kinder. Und die andere hat vielleicht dafür eine mega Karriere gemacht, wo ich mich gleichzeitig in Jugendliche investiert habe. Und dort habe ich wie für mich einen Weg gehen, zu merken, hey, ich gehe einen anderen Weg. Oder, ja, und der Weg ist gut. Und der Weg hat andere Vorteile. Und andere wiederum würden sich vielleicht wünschen, was ich kann. Und wie einfach dankbar sein für das, was ich kann. Also das ist mega ein Prozess, das sage ich jetzt so in einem Satz. Mhm. Aber es bringt mir wie nichts. Es bringt uns allen nichts, uns zu vergleichen. Wir enden in der Sackgasse. Es tut uns selber nicht gut.
Ja.
Aber der Punkt muss wie zuerst mal kommen. Und das ist ein bisschen bitter.
Und was ich mega cool finde, was man bei dir sieht, also weißt, du hast nicht einfach jetzt nur noch fokussiert auf das Baby, weil das wäre ja eigentlich so ein bisschen das Neustehende, oder? Jetzt, wenn haben wir das nächste Mal Eisprung und dann ist man so auf das fixiert und alles wird ein Krampf und so mechanisch, oder? Ihr habt euch da wirklich gesagt, hey, wir wollen einfach nicht nur warten, wir wollen wie noch mehr aus dem Leben rausholen. Was habt ihr da genau gemacht und dein Mann?
Ja, wie du sagst, das ist schon die Herausforderung. Also es ist auch für die Ehe mega eine Belastung gewesen. Jeden Monat das Warten und dann wieder enttäuscht werden, das hat extrem gekostet. Aber was wir gemacht haben, also Markus hat mich gefragt, hey, dann such doch ein Hobby, wo du Spass hast. Und dann haben wir zusammen so ein bisschen überlegt, ja, was könnte mir Spass machen? Wo auch ein bisschen mit dem Beruf, mit den unregelmäßigen Arbeitszeiten verbinden kann. Und dann sind wir irgendwie aufs Gleitschirmfliegen gekommen, weil ich mal einen Tandemflug machen konnte. Und gemerkt, eben Abenteuer, Natur, draussen sein, etwas Neues wagen. Komm, das machen wir. Und dann haben sich gerade noch ein paar von der Familie angeschlossen und haben angefangen, das auszuprobieren. Und es war mega lässig. Es hat mich auch alles gekostet. Dort in die Luft rauf und musst sehr die Verantwortung übernehmen für das, was du kannst, über die Zügel vom Schirm, den Wind, das Wetter einschätzen. Es war ganz spannend. Mhm. Und eine gute Abwechslung in dieser Kinderwunschzeit.
Ja, aber es ist eine mega Identitätsfrage, nicht? Das ist so, das hast du mir auch gesagt in so einer Sprachnachricht, eben, es ist so, wer bin ich denn als Frau, wenn ich jetzt nicht Mami werden kann, oder wenn man auch so festen Wunsch hat, es gibt ja auch Frauen, die den Wunsch nicht haben, aber wenn man den Wunsch hat, oder? Was bist du da für einen Weg gegangen, weißt du, dass du wie, hast du da einen Weg schon hinter dir?
Das ist eine entscheidende Frage, gell? Einerseits die Erwartung, die ich an mich habe, also Erwartung, Wunsch, Mami zu sein, aber auch, wo du merkst, es ist doch noch in der Gesellschaft einfach, wie gehört sehr stark dazu, eine Frau ist Mutter, jetzt auch gerade in den christlichen Kreisen noch mehr. Ich habe es auch erlebt, wo dann die Schwangerschaft geblieben ist, dass ich das Gefühl hatte, mir wird mehr Respekt entgegengebracht, also vereinzelt, aber dass das wie so eine starke Bedeutung hat, Mutter zu sein. Einerseits herauszufinden, ja, wer bin ich? Auch unabhängig, was die Aussenwelt von mir denkt. Ich bin nach jeder Fehlgeburt in die Seelsorge, wo mir so gut getan hat, mit
also
jemandem
so
das anzuschauen.
Coaching-mässig ist das, oder?
Ja, genau, Coaching. Du schaust mit jemandem deine Situation an und sie stellt einfach Fragen. Wir beten zusammen. Das heisst, wir laden wie auch Gott ein in diesen Prozess. Und wie zu merken, ja, wer bin ich? Es hängt eben nicht davon ab, ob ich Kind habe oder nicht. Aber ich darf das auch gut klagen. Ich habe zum Teil auch wichtig so Klagepsalm, also so hässige Briefe an Gott geschrieben, warum das jetzt so ist, wie es ist. Und das wie loszuwerden, nicht einfach Schwamm drüber und ist schon gut, sondern man darf auch mal wie so sich da drin, wie soll ich sagen?
Suhlen,
ja. Mitleid haben, aber dann auch wieder daraus aufstehen. Und ich habe wie dürfen lernen, ich bin wertvoll, ich bin wunderbar, ob mit oder ohne Kind. Das ist so ein Schlüssel.
Ein riesen Schritt, oder? Wo sich so einfach sagt, aber das ist ein rechter Weg gewesen, wahrscheinlich.
Ja, extrem.
Was ich spannend finde, vorher beim Job hast du gesagt, es geht um Spannung aushalten. Das ist da eigentlich auch wieder mega. Mhm. Also gerade in dieser Phase, wo du nicht gewusst hast, wie dich überhaupt schwanger, weil die Fehlgeburten sind ja vor dem ersten Kind gewesen, also der grösste Teil. Hast du ja nicht gewusst, wird das jemals? Dann ist so eine Spannung im Leben, oder? Das gehört wirklich, ist auch wieder dort, kommt das wieder vor, oder?
Ja.
Das ist auch schwierig.
Ich glaube, je länger ich mehr die Spannung gehört zum Leben dazu und gilt es wie auszuhalten. Und auch gerade in Bezug auf den Glauben an Gott. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Und ich glaube auch, Esra ist unser Wunder. Und wir haben innerhalb dieser Geschichte auch viel Wunder erlebt. Und gleichzeitig ist er aber auch der Gott, der Leid zulässt. Und der so vielen Frauen das zumutet, die Fehlgeburten. Und das auszuhalten, ein Gott, der irgendwie Wunder tun und heilen kann und gleichzeitig es nicht immer tut. Ich glaube, Gott ist nicht einfach nur der, der alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Und trotzdem ist er gut, trotzdem ist er Gott. Und irgendwie in dieser Spannung zu bleiben, ja, ich glaube, das ist das Leben. Und sich wie nicht auch vor dem zu verstecken, mit dem einen Weg zu finden.
Mhm. Ja. Du hast jetzt ein paar Mal Gott erwähnt und ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt für unsere Rubrik «Gott und du». Komm, da starten wir jetzt gerade mal schön rein. Ja, erzähl, du hast schon ein paar Mal erwähnt, aber wie erlebst du Gott in deinem Alltag? Eben gerade in dieser Spannung hinein.
Ich erlebe Gott sehr persönlich. Ich glaube, ja, dass Gott eine persönliche Beziehung mit uns will haben, so wie ich das aus der Bibel heraus lese. Und dass er zu uns redet, das klingt jetzt so spooky. Aber im Neuen Testament heisst es, wir können seine Stimme hören, also die Stimme vom Heiligen Geist, dem einen Teil von Gott. Und er will die Kommunikation mit uns aufrechthalten, wenn wir hören. Und ich merke, dass er, wenn ich ihn frage, also im Gebet, wenn ich mit ihm rede und ich dann auch höre, also so ein bisschen meine geistlichen Ohren aufmache, dass ich ihn höre, dass ich eben zum Beispiel spüre, dass ich die Liebe spüre, dass ich einen Frieden spüre, oder dass er mir wie Antworten gibt, im Sinn von, ich höre natürlich nicht da mit dem Trompetenschall eine Stimme vom Himmel, sondern es sind vielleicht plötzlich so Eindrücke, wo ich vorher nicht drauf gekommen wäre, wo mir dann in meinem Alltag wie weiterhelfen. Oder ein konkretes Beispiel, jetzt, wo ich schwanger gsi bin mit dem Ezra, im zweiten Trimester hatte ich wieder Blutungen gehabt. Nach einem Wochenende in Kopenhagen sind wir gsi, es hat plötzlich angefangen zu blüten und ich hatte so Angst gehabt. Es war mir wirklich Angst und Bang gewesen. Ich dachte, nicht nochmal, oder? Du entwickelst wie ein Trauma.
Genau, ja.
Und ich bin in einem fremden Land, eine fremde Sprache, was mache ich da? Und es hat irgendwie wieder aufgehört, zum Glück. Und nachher bin ich in der Schweiz, als es wieder angefangen hat, bin am Arbeiten gewesen, habe ich gewusst, ich muss das gut zeigen. Und ich habe dann überlegt, in den Notfall zu gehen, von meinem Spital, in den Frauennotfall. Und ich habe gesagt, ich will nicht dorthin, weil dort ist mir dreimal die Fehlgeburt prognostiziert worden. Und ich hatte so Angst, dort raufzugehen. Und ich mag mich erinnern, ich bin im Büro gehockt von unserer Abteilung und ich habe wie Gott gebeten, jetzt in die Situation hineinzukommen. Und plötzlich habe ich wie vor meinem inneren Auge Engel gesehen, die mit mir in diesem Büro sitzen. Und auf den Tisch hocken, das ist so wie noch ein lustiges Bild, sie haben so grosse Flügel, aber sie haben gar keinen Platz, sie hocken auf dem Schrank und auf dem Tisch und sie sind wie um mich herum und sie umgeben mich. Und ich habe wieder den Eindruck gehabt, Evi, du musst gar keine Angst haben, wie Gott ist mit dir. Mhm. Und ich mag mich erinnern, ich bin auf diesen Opfer gegangen, eben mit so viel Angst, es kommt wieder das Gleiche. Und es war so eine andere Erfahrung gewesen, als sie dreimal vorher. Ich habe so kompetente, ich sage mal jetzt empathische Betreuungspersonen dort erlebt, was ich vorher auch ganz anders zum Teil erlebt habe. Es war in dem Sinne ein gutes Resultat gewesen. Sie hat auf dem Ultraschall gesagt, wow, das Kind ist mega lebendig.
Ja, so schön.
Und die Ärztin, die hat so wie das Leben ausgesprochen.
Ja.
Und das hat mir so eine Ruhe gegeben. Und ich habe gewusst, das ist so ein Beispiel, wenn ich Gott erlebe. Irgendwie die Engel, wo ich wieder den Eindruck hatte, ich werde begleitet. Oder nach der letzten, oder während der letzten Fehlgeburt, mag ich mich erinnern, wo noch nicht klar war, ob es hebt oder nicht. Es gibt einen Zeitraum, oder, wo es noch könnte überleben, wenn es wieder aufhört zu blüten. Und ich habe dort gut angefleht und mit ihm gefeitet und gebettelt. Und gleichzeitig habe ich mich ganz klar entschieden, egal wie es rauskommt, ich bete immer noch Gott an. Also was heisst das? Ich bin immer noch, ich will immer noch den Weg mit Gott gehen. Egal wie es kommt. Da habe ich mich wie ganz, ganz klar entschieden und habe gesagt, ich will nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ja, drohen oder dich manipulieren versuchen oder so. Auch wenn du mein Gebet nicht erhörst, du bist immer noch Gott und du bist immer noch gut, du bist immer noch treu und an dem halte ich fest. Und das Krasse ist, nach dieser letzten Fehlgeburt, ich hatte so einen krassen Frieden gehabt, wie ich vorher nie hatte. Ich habe natürlich getrauert, aber ich bin nicht bitter geworden, wie ich es vorher zum Teil geworden bin. Ich habe das ganz anders erlebt. Es ist wieder eine Freude in mein Herz gekommen. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist für mich einfach übernatürlich, dass ich dass ich den Frieden, die Ruhe erlebt habe. Mhm. Nach einem vierten so tragischen Ereignis.
Ja.
Das ist für mich Gott im Alltag. Mhm. Das ist auf du und du und eben auch nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den schlechten.
Mhm. Ich weiss gar nicht über die, aber ich frage jetzt einfach gleich. Was hast du für Fragen an Gott? Eigentlich ist es, hast du alles schon drin, aber ja.
Ja, sicher die Leitfrage. Und ich würde schon mal fragen, warum Frauen so viel mit Touren machen.
Mhm.
Auch irgendwie zum Beispiel mit Prostitution, Versklavung oder die Schmerzen bei der Geburt, dass früher so viele Frauen gestorben sind bei der Geburt, das finde ich irgendwie nicht fair, da habe ich noch keine Antwort drauf.
Mm. Ja, meine Frage, die ich da immer noch stelle, weißt, auch wenn man so Fragen hat wie du jetzt, warum bleibst du gleich dran? Ich finde, das spüre ich, wenn ich dich anschaue. Eben, das ist so eine tiefe Verwurzelung in dem Gott hinein. Aber ich lasse dich gleich die Frage noch beantworten. Noch etwas Ergänzendes kannst du sagen. Also gleich dran bei dem Gott, oder?
Ich habe bei Gott eine Hoffnung, die über meine aktuellen dunklen Täler rausgeht. Ich habe eine Hoffnung, die auch über mein Leben rausgeht. Ich habe wie eine Perspektive. Er gibt mir eine Freude in meinem Alltag. Auch in den schwierigen Zeiten. Er ist treu, er ist da. Und das will ich wie nicht missen. Und ganz ehrlich, mein Leid für mich ist ein grosses Leid gewesen. Aber wenn du auf die Erde schaust, da gibt es Menschen, die noch so viel andere, schlimmere Sachen erleben, die auch entschieden haben, weiterzugehen mit Gott, die auch den Frieden erleben. Also ich merke, es ist wie nicht im Verhältnis. Ja, was ich da erlebe, ist wie, glaube ich, schlussendlich auf die ganze Spannung sehe, wie einfach nur ein kleiner Teil. Und da gibt es so viel mehr, er ist so viel grösser. Und es ist für mich wie keine Frage. Ich habe mich wie entschieden, bei ihm zu bleiben. Weil wenn ich Nein sage zu ihm, was habe ich denn? Was bleibt mir denn? Mm-hmm. Dann habe ich nicht mehr Hoffnung im Leben.
Mm-hmm.
Ja.
Ich finde es mega spannend, weil du merkst, weißt, es betrifft dich, du bist voll in dem rein, das braucht mega Mut, weil viele kommen Leute zu mir, oder, die etwas schon hinter sich haben, das ist viel einfacher, um darüber zu reden. Es ist aber ein aktuelles Thema für dich. Und du hast mir auch gesagt vorher, hey, ich möchte wirklich ermutigen andere Frauen, weil ja, dass da, ich habe am Anfang gesagt, eben du hast immer wieder Mut gefasst, oder? Und du möchtest gerne ermutigen.
Mhm. Ja, ich merke, es betrifft so viele, wo ich angefangen habe, das also zu erzählen in meinem Umfeld. Wow, also ich kenne so viele, die es erlebt haben. Ich könnte es nicht an zwei Händen abziehen. Also es sind so viele, die es betrifft, wo du das durchgehen. Und ich glaube, ganz viele leiden im Stillen. Wie sie ja nicht wissen, ich glaube, es ist auch noch ein bisschen schambehaftet. Also der Gedanke, was habe ich falsch gemacht? Und du hast gar nichts falsch gemacht. Es passiert leider so häufig. Ich habe auch schon von älteren Frauen gehört, sie haben den Eindruck, gell, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber dass sich das gemehrt hat über die Jahre. Es ist auch ein Fakt, dass sagen wir jetzt die Spermaqualität der Männer in den letzten 50 Jahren extrem gesunken ist in den westlichen Ländern. Also das Thema auch Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten, das ist ein grosses Thema und das wird womöglich noch grösser. Und es bringt so viel Leid mit sich. Und ich möchte einfach denen, die betroffen sind, auch Männer, by the way, auch Männer leiden. Sie trauern anders, aber es betrifft auch sie. Und dann ist es vielleicht auch schwierig für einen Mann, wenn du immer hörst, ja, wie geht es deiner Frau? Und niemand fragt den Mann, wie es ihm geht. Er trauert auch um das Leben, um sein Kind. Und ich möchte denen Mut zusprechen, sich auch Hilfe zu suchen in dieser Zeit, nicht alleine zu bleiben. Mir hat es geholfen, mit Betroffenen zu reden, die das auch erlebt haben. Ja, find raus, was dir gut tut. Ist es jetzt Seelsorge oder ein Gespräch oder vielleicht ein Psychologe oder nur eine Freundin? Nicht nur, eine Freundin ist super.
Mhm.
Such Möglichkeiten, dass dein Leben Freude macht, auch in dieser Zeit vom Kinderwunsch. Und ich glaube, an einem gewissen Punkt ist sicher auch daran zu überlegen, was ist unsere Grenze, wie gehen wir? Also, die ganze medizinische Unterstützung der Ärzte. Was wollen wir machen, was wollen wir nicht? Und wann ist wie auch die Schlusslinie? Und wie kann ich auch ein erfülltes Leben ohne Kind? Irgendwann kommt vielleicht die Frage. Und ich habe da auch, ich sage mal, Vorbilder, wo ich muss sagen, wow, du machst wie das Beste aus deinem Leben ohne Kind. Und das ist auch so gewaltig, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Oder? Und ja, ich will Mut machen, auch dass es gehört wird. Ja. Viele Frauen sind betroffen und ich will denen wie auch eine Stimme geben. Wir können es nicht ungeschehen machen und es wird leider weiterhin passieren, aber wir können wie auch füreinander da sein und auch zu merken, ja, ein Kind ist ein wunderbarer Schritt im Leben, aber wenn es auch kein Kind gibt, ich weiss, eben, ich bin jetzt in dieser Lage, wir wünschen uns ein zweites Kind, aber wenn es nie mehr sollte klappen, hey, dann will ich wie immer noch meinem Gott Danke sagen für den Bub, den wir haben. Der wunderbare, das Wunderkind, oder? Mhm. Und das Beste machen aus dem Leben, das ich habe.
Hey Debbie, danke vielmals für dein ehrliches Erzählen, dass du da gewesen bist. Wirklich, ich schätze das mega, dass du so offen erzählt hast. Alles, alles ja, Gute gerne. Für dich und deine Familie.
Danke, Ruth.
Und ich danke euch fürs Dabeisein. In einer Woche gehört ihr Zara Maria Graber mit einer neuen Folge, einer neuen spannenden Lebensgeschichte im Vis-à-vis. Verpasst es nicht. Ich bin Ruth Stutz, macht es gut.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.